Willkommen zu Wohngefühl, dem wöchentlichen Podcast von und für die Macher in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Erhalten Sie exklusive Einblicke in Mindset und Know-how von den Experten aus der Branche.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Willkommen wieder mal zu dem Podcast Wohngefühl, dem Podcast mit den Entscheidern und Machern in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Und ich freue mich, dass ich heute Herrn Günther Mohr bei mir habe. Er ist der Redakteur, ich würde sagen, der jetzt mal kursiv geschrieben und fett gedruckt, der das Thema Immobilie, Wirtschaft im Rhein-Main-Gebiet bei der FAZ vertritt. Eine, wie ich finde, wirklich ganz renommierte publizistische Persönlichkeit. Freue mich total, dass Sie da sind, Herr Mohr.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, toll, dass ich mal wechseln darf und den journalistischen Teil übernehmen kann.
Sie, für mich was Neues, ja.
Ja, ist total spannend. Ich gebe mein Bestes, aber bin ja nur Hobby-Podcaster in Anführungsstrichen. Trotzdem, Herr Mohr, würde mich interessieren, wie Sie auf das Thema Immobilienschwerpunkt gekommen sind. Sie waren ja bei der Stadt Frankfurt, also Sie haben ja einen bewegten Weg, also haben auch quasi Umwege so im Journalismus genommen und jetzt ganz auf Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Wie hat sich das ergeben?
Naja, ich arbeite ja schon seit 25 Jahren als Journalist in Frankfurt. Ich bin im Jahr 2000 nach Frankfurt gekommen und habe dann dort hier in einer regionalen Tageszeitung das Thema Stadtplanung, Architektur auch erstmal so nebenbei mitgemacht, weil da ein Kollege ausgeschieden ist. Und dann habe ich aber Freude daran gefunden, weil ich finde, dass das ein Thema ist, was unser Leben so stark beeinflusst, weil wir leben alle in einer gebauten Umwelt und alles verändert sich und das ist etwas, was ich sehr spannend finde und da bin ich dabei geblieben.
Und jetzt bei der FAZ, das ist ja nun eine der führenden Zeitungen in Deutschland, hohes Renommee. Wie stark, wenn Sie das sagen dürfen überhaupt, wie stark ist denn das Thema Immobilien und Wohnen in Ihrer Redaktion überhaupt betrachtet? Also ist das eher eine Nebenrolle oder ist das bedeutsam? Also wie guckt so eine FAZ als großes bundesweites Flaggschiff auf dieses Segment?
Naja, das Thema Immobilien spielt bei uns schon eine große Rolle. Wir haben ja auch eine starke überregionale Immobilienberichterstattung. Wir haben einen wöchentlichen Immobilienteil, der immer freitags erscheint. Wir haben in der Sonntagszeitung auch immer ausführliche Immobilienberichterstattungen, die jetzt auch andere Kolleginnen und Kollegen verantworten. Und ich blicke jetzt speziell auf das Thema Stadtplanung, Architektur, Immobilien hier in Frankfurt und der Rhein-Main-Region. Und das ist für uns ein wichtiges Thema, weil, wie gesagt, es ist etwas, was alle Menschen in irgendeiner Form betrifft. Jeder sucht eine oder jeder hat eine Wohnung oder sucht eine. Jeder sieht, dass ein Bürogebäude neben seinem Wohnhaus gebaut wird oder leer steht oder was auch immer. Also das ist etwas, was mit dem täglichen Leben der Menschen zu tun hat und das ist das klassische Thema einer Tageszeitung.
Yeah. Wenn wir dort anfangen bei den aktuellen Themen, da sind Bauprojekte unterwegs, die auch von öffentlichem Interesse sind. Wie sehr oder wie leicht fällt es Ihnen, diese Informationen zu gewinnen? Ist das eher eine investigative Recherche oder kommt das von außen auf Sie zu? Wie muss man sich das vorstellen?
Also tatsächlich ist die Immobilienbranche eine der Branchen, die sehr starke Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Ist als Redakteur damit täglich mit zig E-Mails befasst von Unternehmen und Agenturen, die ihre Themen loswerden will. Und da muss man schon mal sehr stark filtern. Das macht einen nicht unbeträchtlichen Teil meiner Arbeitszeit aus, zu filtern. Was ist denn relevant für unsere Leserinnen und Leser und was kann ich gleich ungelesen löschen?
Ist ja interessant. Das heißt also, Sie werden eigentlich erstmal zugemailt, in Anführungsstrichen, mit Informationen, müssen sich die gar nicht selber großartig beschaffen.
Naja, das sind natürlich nicht immer die relevanten Informationen, die ungefragt kommen. Ne? Weil, wir haben natürlich als Tageszeitung ja auch ein Interesse, wir wollen ja auch die interessanten Informationen haben und die liegen nicht unbedingt auf der Straße oder im E-Mail-Postfach, sondern da muss man vielleicht mal auch mit dem einen oder anderen ein intensiveres Gespräch führen. Da muss man vielleicht auch mal gucken, dass man an Informationen rankommt, die vielleicht jetzt nicht jeder so gerne preisgibt, dann muss man sich gucken, was gibt es denn da für Möglichkeiten und was gibt es denn da für Quellen, auf die wir da zurückgreifen können.
Das heißt, das Projekt selber ist schnell identifiziert. Das wird teilweise auch vom Akteur in die Publizität gehoben. Aber dann gilt es daraus, das Relevante herauszufiltern und natürlich auch vielleicht die Schattenseite oder die Problemlage oder das große Ganze mal ein bisschen neutraler formuliert zu entwickeln. Ist das so eine Mischung von Recherche und Information, oder?
Ja gut, Recherche sollte immer ja auch mit dem Ziel der Information erfolgen, ja. Und aber unser Anspruch ist es ja schon, sozusagen über die reine pure Nachricht hinaus Hintergrundinformationen zu liefern. Und das, glaube ich, ist auch das, was Leserinnen und Leser zu Recht von einer Tageszeitung erwarten, dass man über die schnelle Nachricht hinaus auch nochmal Hintergründe liefert, erklärt, warum ist eine Entwicklung so, warum ist die Immobilienbranche jetzt gerade in der Situation, wie sie ist, warum wird ein Projekt gebaut oder warum wird es vielleicht auch nicht gebaut. Mhm. Und das ist ja auch das Interessante, weil sogenannte Nicht-Nachrichten, also zum Beispiel ein Grundstück liegt seit Jahren brach, da kommt natürlich von selbst keine Information, sondern das muss man sich über Recherchen befassen. Was ist denn mit aus diesem Projekt geworden und worum geht es nicht voran?
Geben Sie uns doch mal so ein bisschen Blick auf Ihren Schreibtisch, auf Ihre Werkzeugkammer. Haben Sie da so eine Buchhaltung von Projekten, die Sie begleiten, wo man regelmäßig mal drauf guckt? Und dann vielleicht die Quellen, die permanent auf einen eingemailt werden, den Hallo-Effekt haben. Dann teilweise aber wahrscheinlich auch ein Netzwerk von Menschen, mit denen man im Kontakt ist, wo man sich dann auch Informationen zusammenbaut. Also sind das so drei Felder oder gibt es da viel mehr?
Ja, das kann man schon sagen, dass das die drei Felder sind. Wobei ich sagen würde, das Netzwerk ist natürlich für Journalisten die wichtigste Quelle. Also die meisten Informationen findet man oder die meisten interessanten Informationen findet man nicht im E-Mail-Postfach oder immer seltener vielleicht per Briefpost im Posteingang, ja, sondern die erfährt man, indem man mit Menschen spricht und gehe ich gerne und viel auch auf Veranstaltungen und auf Netzwerktreffen und versuche diese Kontakte zu pflegen.
Wenn wir so in die Märkte reingucken, dann ist das ja, wir haben es gerade gesagt, Architektur, Städtebau, das gewerbliche Bauen, viel Office. Wir sind gerade in Frankfurt, da ist das ja auch ein großes Thema. Wohnen, Eigenheime, haben Sie da eine gewisse Leidenschaft? Also gibt es etwas, wo Sie sagen würden, das ist besonders spannend für mich?
Also was meine Leidenschaft schon ist, ist, ich berichte am liebsten über schöne Projekte, also gelungene Projekte, wo ich sage, das ist jetzt ein Projekt, das ist städtebaulich sinnvoll und das ist aber auch, da hat sich der Architekt auch was Gutes einfallen lassen und da hat auch der Bauherr mitgezogen und das ist etwas, was ich finde, ich berichte viel lieber über Positives als über Misslungenes. Und das ist eigentlich etwas, was ich gerne mache, wo ich dann sage, also da stelle ich auch gerne mal ein Projekt raus, weil da passt alles und oder da passt vieles. Es gibt ja, man muss ja nicht immer 100% Perfektion anstreben, aber ich finde auch Projekte schön, wo ich sage, okay, das ist jetzt wirklich eine Bereicherung für die Stadt.
Wenn wir so in diese Netzwerke mit reingucken, dann hat das ja viel auch mit langjährigen Beziehungen zu tun, oder? Also ist das etwas, was Sie bewusst pflegen? Also kommt man da im Grunde auch über diesen Vertrauensfaktor nur über Zeit rein?
Ja, wahrscheinlich ist es schon so, wobei ich jetzt sagen muss, Zeit vielleicht unter dem Gesichtspunkt, dass man sich ja auch einen bestimmten Ruf erarbeitet und dann vielleicht Gesprächspartner bekommt, die man als Berufsanfänger vielleicht nicht bekommen würde. Ne? Und insofern ist Erfahrung in der Branche schon auch ein wichtiger Faktor. Und ich glaube auch, dass es auch, es muss auch sozusagen, es ist so eine dauerhafte Aufgabe, sich eine gewisse Seriosität zu erarbeiten oder den Ruf der Seriosität, weil wenn man weiß, also okay, in der FAZ wird hier seriös berichtet und das hat alles Hand und Fuß, dann bekommt man auch andere Gesprächspartner und andere Informationen.
Lassen Sie uns an der Stelle tiefer bohren. Das ist ein ganz, glaube ich, guter Gedankengang, denn Seriosität heißt ja, ich muss aus dieser Informationsflut, die mir angetragen wird, die richtigen Ergebnisse, Schlüsse, Einschätzungen ziehen. Und das halte ich für außerordentlich schwierig, weil natürlich der Bauträger ist der beste Bauträger mit dem tollsten Produkt. Der Grundstücks- und Planer ist der mit der schönsten Architektur. Also wir sind ja da immer in Superlativen unterwegs. Die Politik lässt sich dafür feiern, dass sie was geschaffen oder gefördert hat. Wie findet dieser Prozess bei Ihnen statt, in der Redaktion oder bei Ihnen persönlich, daraus eine angemessene, klare, durchsichtige Erkenntnis nachher aufs Papier zu bringen?
Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man zum einen sich mit den Themen und den Projekten befasst, dass man sich auch tatsächlich anguckt, was ist denn das Ziel dabei, was ist der Anspruch, und das dann aber auch gegenüberstellt mit der Realität. Mhm. Ich nehme mal als Beispiel, wir sitzen ja mit der FAZ seit einigen Jahren im Europaviertel. Mhm. Ich gucke sozusagen aus meinem Bürofenster auf eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Frankfurts der letzten Jahrzehnte. Ja. Mhm. Und das ist ein Projekt, was durchaus umstritten ist, weil es dort auch, und so sehe ich das auch, es gibt dort gelungene Gebiete und es gibt auch sehr misslungene Ecken in diesem Viertel. Und um da jetzt ein vollständiges Bild zu bekommen, versuchen wir einerseits zum Beispiel mit Bewohnern dort zu sprechen und wie kommt es an, aber auch mit den Planern, was haben sie sich denn dabei gedacht und sind denn diese Ideen, die in dieser Planung entwickelt worden sind, wie finden die sich in der gebauten Realität wieder? Mhm. Und ich glaube sozusagen, diese unterschiedlichen Perspektiven, die geben dann insgesamt ein stimmiges Bild.
Mhm. Trotzdem ist es ja, glaube ich, schwierig, da mit, wie soll ich sagen, so einer Objektivität, also könnte ich mir vorstellen, mit so einer Objektivität reinzugehen. Man hat ja sehr schnell auch, gerade wenn es Architektur ist beispielsweise, eine eigene Empfindung. Man findet Sachen gelungen und ganz toll. Verbiegen Sie sich dann und erzwingen Sie sich die Objektivität oder lassen Sie dann Ihre persönlichen Einschätzungen aber einfach mal freien Lauf?
Naja, also Objektivität sollte immer ein Anspruch sein. Es ist aber natürlich auch 100-prozentige Objektivität kann es nicht geben, weil wir können uns als Journalisten trotz einer Bemühung zu einem Höchstmaß an Professionalität natürlich nicht von unseren eigenen persönlichen Empfindungen loslösen. Mhm. Und wenn ich jetzt ein Gebäude sehe, wo ich jetzt als Mensch, als Beobachter, als Bürger sage, schrecklich, furchtbar misslungen, dann gehe ich natürlich schon mit einer gewissen Haltung dran, aber trotzdem, dann gehört es dann auch zur Professionalität, dann mit dem Bauherrn zu sprechen, den zu Wort zu kommen lassen, warum hat er das so gebaut, mit dem Architekten zu sprechen, was sind die Gestaltungsideen, die dahinter stehen. Und nur so kommt man zu einem Mindestmaß an Objektivität, aber wenn man natürlich etwas schrecklich findet, wird man auch jemanden suchen oder auch jemanden fragen, der das auch schrecklich findet.
Ja, wahrscheinlich. Also deswegen habe ich hohen Respekt vor Ihrer Professionalität, denn ich hätte zu viel Meinung und zu viel Haltung, die man dann permanent quasi gegenspiegeln müsste. Ich möchte unser Gespräch gerne weiterentwickeln auf die einzelnen Stakeholder, mit denen Sie zu tun haben, weil ich glaube, dass es für unsere Zuhörer total interessant ist, so einen Blick da rein zu bekommen, wie Sie diese Unterschiedlichkeit der Akteure wahrnehmen. Und wenn wir mit der Politik anfangen, ist das ja ein ganz großer Informationsgeber, Gestalter, der, wenn es um Immobilie, Wohnen und das ganze Thema Architektur geht. Wie erleben Sie diese Richtung? Ist das eine, die in den letzten Jahren sich verändert hat? Also ist weniger Aufmerksamkeit auf dem Thema Immobilie, ist mehr drauf? Ist das Ganze vielleicht auch politisch immer verbunden mit den jeweiligen Paradigmen, die die Partei oder der Akteur mit hat? Also wie erleben Sie die Reflexion der Politik auf die Immobilienwelt?
Das Thema Immobilien und vor allem Wohnimmobilien haben nach meiner Erfahrung schon immer eine große Rolle für die Politik gespielt, weil das Thema Wohnen betrifft jeden. Jeder braucht eine Wohnung. Mhm. Und insofern ist es natürlich gerade in einer jetzt hier einer wachsenden Stadt wie Frankfurt, was in den letzten Jahrzehnten um 100.000 Einwohner gewachsen ist, natürlich ein enormes Thema, weil es damit ja auch eine gewisse Wohnungsknappheit einhergeht und eine erhebliche Mietensteigerung. Insofern ist es ein politisch sehr stark beachtetes Thema. Der Umgang hat sich vielleicht insofern mit dem Thema politisch verändert. Ich glaube, dass die Neigung, Lösungen oder Problemlösungen in stärkerer Regulierung zu suchen, zugenommen hat in den letzten Jahren. Als ich hier angefangen habe, da lag der Fokus eher noch darauf, also keiner wollte Wohnungen bauen und man hat eher versucht, sozusagen auch durch Anreize oder ja überhaupt Investoren zu finden, die Wohnungen bauen. Es hat sich im Laufe der Jahrzehnte dann etwas verändert, weil in der Niedrigzinsphase war nicht die Frage, dass gebaut wird. Da gab es genügend, die bauen wollten, sondern hatte man dann, glaube ich, eher gesagt, also ja, wir müssen sozusagen hier mehr regulieren, dass anders gebaut wird, dass möglicherweise mehr sozialer Wohnungsraum entsteht, dass die Investoren auch sich stärker an der sozialen Infrastruktur beteiligen. Das ist vielleicht so der politische Wandel der letzten Jahrzehnte.
Hat sich was in der Form der Kommunikation verändert? Also geht die Politik stärker auf Sie zu als Medium oder auch als Person? Geht das zurück? Haben vielleicht auch die Social Media Kommunikationswege irgendeine Auswirkung in der Zusammenarbeit mit Politik im Journalismus?
Nicht direkt, aber insofern indirekt, weil Social Media natürlich den Politikern eigene Kommunikationswege ermöglicht. Deshalb, Also und das ist natürlich, gucken wir uns das vor 20 Jahren an, als es noch nicht gab, für einen Politiker waren die klassischen Medien, also Zeitung, Radio, vor allem im Lokalen, wenn man auf die Landesebene geht, dann auch noch Fernsehen, waren natürlich die damals einzigen Möglichkeiten, ihre Botschaften überhaupt zu verbreiten. Jetzt können sie ungefiltert über Social Media selbst kommunizieren. Mhm. Das wird auch zunehmend gemacht, was natürlich beliebt ist, weil ich kann eine Botschaft dann völlig ungefiltert an die Bürgerinnen und Bürger bringen und muss mich nicht einer kritischen Nachfrage von Journalisten stellen.
Bequem, ne?
Ja, das ist natürlich bequem und ich weiß nicht, ob das für die öffentliche Kommunikation so gut ist. Natürlich ist jedem unbenommen, das zu tun. Ich habe das auch selbst gemacht. Sie hatten es vorhin kurz erwähnt. Ich war mal ein paar Jahre als Pressereferent bei der Stadt Frankfurt tätig. Ich habe auch einen Social-Media-Kanal aufgebaut.
Mit genau dem Ziel wahrscheinlich, ungefiltert Informationen auch absenden zu können.
Ja, aber ich nehme jetzt da mal diese andere Perspektive ein. Es ermöglicht natürlich auch dann Themen zu vermitteln, die für Tageszeitungen ja auch gar nicht interessant sind. Und wir haben ja auch zum einen nur begrenzte Kapazitäten und auch ja einen begrenzten Aufmerksamkeitshorizont unserer Leserinnen und Leser. Also nicht jeder interessiert sich jetzt für jedes Detail, was vielleicht in einer Kommune dann wichtig ist. Und dann sollen die Kommunen das ruhig machen. Es darf halt nicht so weit gehen. Und da gibt's auch klare Grenzen, was auch die Gerichte ziehen. Eine Kommune, eine öffentliche Verwaltung darf jetzt keine presseähnliche Berichterstattung selbst erzeugen und sozusagen den privatwirtschaftlichen Medien da auch irgendwie Konkurrenz machen.
Aber müssen Sie jetzt dann auch als Redakteur die Social-Media-Kanäle der wesentlichen politischen Akteure in Ihrem Bereich beobachten, um da Informationen rauszuziehen? Ist das so ein Teil?
Naja, ich sag mal, wir haben zum Glück zu den politischen Akteuren nach wie vor einen direkten Draht. Und da ist es jetzt gar nicht so relevant, aber man sollte es natürlich im Auge behalten, weil ich bin aber jetzt auch kein Freund davon, sozusagen alle Aufgeregtheiten, die so Social Media mit sich bringen, in die Zeitung zu bringen, weil das, ich glaube, wir brauchen da auch ein bisschen Distanz und haben auch den Anspruch, die Dinge vielleicht mal mit etwas mehr Distanz zu betrachten. Ja.
Also die Frage oder das, was wir gerade besprechen, ist natürlich auch deswegen so hochinteressant, weil wir ja einen Präsidenten haben, nämlich den von der USA, der über sein sogar noch eigenes soziales Netzwerk ja die Welt informiert. Und man sich wirklich fragt, wo bleibt jetzt noch die journalistische Korrektur, ist der falsche Begriff, sagen wir Qualitätssicherung, vielleicht ist das der richtige Begriff. Und so wie Sie es gerade beschreiben, ist das zumindest mal in unserem lokalen oder in unserem regionalen Bereich noch alles so bodenständig, dass das direkt der direkte Austausch mit den politischen Akteuren da ist und man da natürlich auch den eigentlichen journalistischen Weg gehen kann, nämlich in Rede, Gegenrede, Nachfrage, Tiefe gewinnen, Informationen zu vernetzen, Zusammenhänge aufzubauen, alles, was auch notwendig ist, um so, ich sag mal, so eine ganzheitliche Position eines Entscheiders in der Politik wahrnehmen zu können, das zusammenzubekommen.
Ja, na, zum Glück muss man sagen, hat sich das ja in Deutschland diese hat es sich nicht verbreitet, relevante Botschaften über Social Media zu verbreiten. Also man wird dort jetzt eher, sag ich mal, PR-Botschaften von Politikern finden, die jetzt, um mal in unserer Branche zu bleiben, ein Bürgermeister berichtet von dem Spatenstich, bei dem er dabei war oder sowas in die Richtung. Sowas wird man vielleicht finden. Ne? Aber es hat sich zum Glück jetzt nicht durchgesetzt, dass darüber auch relevante Botschaften verbreitet werden. Also irgendein Akteur verkündet, er wird jetzt ein neues Baugebiet ausweisen oder sowas. Mhm. Das erfolgt nicht über Social Media. Und ja, da bin ich auch ganz beruhigt, dass es da sozusagen auch noch die Möglichkeit gibt, dann, wenn solche Themen anstehen, da auch journalistische Nachfragen zu stellen.
Ja. Sind wir also nicht in dem USA gefährdeten Gebiet?
Naja, ob wir da nicht gefährdet sind, das weiß ich nicht, weil... Ja.
Aber wir sind noch nicht angelangt.
Ja. Also
wir sind da noch nicht. Ja, nächste Gruppe, wo mich interessieren würde, wie Sie in Ihrer Arbeit, in Ihrer Zusammenarbeit es auch einschätzen, das sind natürlich die Bauträger, die Bauherren, die Projektentwickler. Wir sind selber Projektentwickler, von daher beschreibe ich fast so ein bisschen die eigene Position. Wir sind natürlich immer total stolz, dass was gelungen ist, finden die Immobilie großartig in ihrer architektonischen Gestalt, den Zeitpunkt hundertprozentig richtig und sämtliche wirtschaftlichen Rahmendaten natürlich bombastisch gut. So ist es. Und das landet jetzt bei Ihnen an. Wie gehen Sie mit dieser Stakeholder-Gruppe, die ja auch ganz nah bei Ihnen ist, mit um? Gewöhnt man sich so ein bisschen an die Großspurigkeit und dampft das immer gleich richtig ein? Oder macht es vielleicht auch Spaß, ich sag mal, so das reale Fundament von mancher Botschaft rauszukristallisieren? Geben Sie uns mal einen Blick so in Ihr Herz an dieser Stelle.
Ja, klar. Natürlich, das haben Sie schon richtig erfasst. Also man muss natürlich immer in Rechnung stellen, dass ein Bauherr, ein Projektentwickler ja ganz eigene Interessen hat. Und natürlich will er sein Projekt im guten Licht darstellen lassen und preist es entsprechend an. Und da gehört dann sozusagen schon auch jetzt zu einer kritischen journalistischen Betrachtung drauf. Also ja gut, dann müssen wir mal so ein paar Prozent hier abziehen. Ne? Und das ist vielleicht nicht alles so toll. Also was ich schon an größten und modernsten und innovativsten Projekten gesehen habe, ne? Wo ich dann bei genauer Betrachtung sage, naja, das bauen andere auch so. Ne? Also ist jetzt eigentlich nichts so Besonderes. Ne? Und das muss man dann schon immer in Rechnung stellen. Und da hilft natürlich dann auch ein bisschen Erfahrung. Wenn man schon ein paar Projekte kennt, dann weiß man halt, dass jetzt eins, was als herausragend gepriesen worden ist, vielleicht nur Mittelmaß ist. Ne? Aber natürlich müssen wir das dann auch sehen, dass natürlich ein bestimmtes Interesse ist. Aber unser Interesse ist ein anderes. Wir wollen unsere Leser über alle Aspekte informieren. Und dann, wenn es sozusagen jetzt erstmal um die Information geht, dann muss man halt einfach mal das ein bisschen auch sprachlich etwas abrüsten und auch versuchen, einfach mal eine nüchterne Information zu können. Ja. Also da ist ein Projekt geplant und so viele Wohnungen. Also ein bisschen so auf die nüchternen Zahlen auch reduzieren, das hilft meistens.
Ja. Also gibt es da oder können Sie da so ein paar Kuriositäten erzählen? Also ich kann mir vorstellen, da kommen im Zweifel vielleicht auch große Nachbauten von tollen Gebäuden, die in goldglänzendem Schokodesign Ihnen zugeschickt werden, um aufmerksam zu machen. Gibt es sowas?
Naja, momentan gibt es, was gerade sehr beliebt ist, es wird ja gerade alles begrünt, was gebaut wird. Ne?
Also
wir bauen ja keine Beton- oder Ziegelgebäude oder was auch immer mehr, sondern wir bauen ja grüne Gebäude. Ne? Mhm. Und die Visualisierungstechniken sind da ja sehr, sehr weitgehend und ich kenne ja so ein Gebäude mit einer Dachterrasse und mit allem als halben Wald darstellen. Und jetzt weiß man allerdings natürlich, das wird in der Realität nicht so aussehen, ne? Weil zum einen kann ich, wenn ein Gebäude fertig ist, dann
kriegt man gar nicht so viele Bäume runter.
Und die können auch, meistens kann die Statik eines Gebäudes auch gar nicht so viel Erde, die man da bräuchte, tragen. Also das ist dann vielleicht alles ein bisschen übertrieben. Und dann, was an der Fassade hochklettert, das geht dann vielleicht auch wieder ein. Ne? Ja. Also man weiß dann schon, also das sieht in der Realität dann wahrscheinlich eher ein bisschen anders aus.
Ja, verrückt. Ja, auf der anderen Seite, man kann es so ein bisschen verstehen. Jetzt versuche ich auf die Projektentwickler und Bauträger zu rekurrieren. Natürlich arbeitet man jahrelang meistens mit großem Vorlauf und wir sind ja auch in Umfeldern, die wirklich viel Intention und Können brauchen, um so ein Ergebnis zu erzeugen, auf diesen Punkt hin zu sagen, jetzt habe ich mein Projekt dabei und jetzt möchte ich auch, dass die Welt es mal wertschätzt, wie lange ich dran gearbeitet habe. Alles nachvollziehbar und ist vielleicht auch ein Grund, weswegen so manches Bauprojekt ja auch den abenteuerlichsten Namen bekommt. Das sind dann, weiß ich, die Gator-Laubenhöfe und das war dann nichts anderes vorher als irgend so ein Gewerbe Restant, der umgebaut wurde. Also sind wir gnädig mit der Stakeholder-Gruppe und wandern zu der dritten, wo mich interessieren würde, wie Sie damit umgehen und was Sie da für Erfahrungen haben. Und das sind die entweder direkt oder indirekt Betroffenen, also die Nachbarn, die das Problem sehen, ne? Oder die NGO, die sich dafür einsetzt, dass jetzt nicht weiter nachverdichtet wird, oder das Thema, weiß ich, vielleicht Vertreter aus dem sozialen oder aus dem alten Leben, die Bedenken haben, also das Projekt letzten Endes aus der wirklich problematischen Seite sehen. Und häufig ist es ja so, dass die sehr laut und sehr busy und auch sehr argumentationsstark agieren und die Presse ja mit aller Gewalt häufig, so empfinde ich das, auch für, auf ihre Seite ziehen wollen. So ein bisschen nach dem Motto, hey, wir sind die Schwachen. Ne? Und eigentlich muss die Presse sich da auf die Seite des eher Schwächeren stellen. Ist das eine Gruppe von Personen, die Sie adressiert? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist schon so richtig. Also wie Sie sagen, also man versucht uns für ein Anliegen zu gewinnen, aber es ist nicht unsere Aufgabe, ein Anliegen zu vertreten, sondern es ist unsere Aufgabe, eine Diskussion abzubilden. Und da, diese Diskussionen werden häufig sehr ungleich geführt, weil wer gut organisiert ist, sind diejenigen, die gegen ein Baugebiet zum Beispiel sind. Das sind die Anwohner, die Nachbarn, aus bestimmten Gründen sind die dagegen. Das ist auch alles nachvollziehbar und haben ihre Interessen, ja. Wer aber nicht vertreten ist, sind diejenigen, die ein Interesse daran hätten, dort, wo gebaut werden soll, vielleicht eine Wohnung zu beziehen. Weil die zum Beispiel gar nicht in der Gemeinde wohnen, weil sie ja noch gar nicht wissen können, ob sie da mal hinziehen würden. Ne? Weil wenn das mal in ein paar Jahren da eine Wohnung entsteht, oder kann ich mich jetzt nicht heute hier auf eine Demonstration stellen und sagen, aber ich will, dass das Baugebiet kommt, weil ich da vielleicht mal wohnen werde. Das ist eher unwahrscheinlich. Beziehungsweise ich habe das einmal erlebt, als es in Frankfurt um ein Baugebiet ging, da war ein Familienvater, ein junger Familienvater, der sagt, also ja, seine Familie wächst und so, ne, und er würde eigentlich schon gern auch in Frankfurt wohnen bleiben, aber es ist halt schwierig, mit einer Wohnung in passender Größe zu finden, und er würde sehr dafür plädieren, dass dieses Baugebiet kommt, ne, und das war in einer öffentlichen Ausschusssitzung, und ich habe ihn dann auch zitiert in unserer Berichterstattung, und dann rief er am nächsten Tag an, ne, und meinte dann, also ja, ob ich denn nicht seinen Namen aus dem Internet entfernen könnte, weil er sei so, werde so angefeindet, ne, weil er sich für dieses Baugebiet eingesetzt hat, ne. Und das finde ich dann traurig, und das zeigt halt auch so unsere Diskussionskultur. Also diese Stimmen kommen zum einen viel zu wenig zu Wort, und wenn sie zu Wort kommen, werden sie angefeindet, und das ist eigentlich schade.
Also ich habe das, was Sie gerade beschreiben, häufig auch schon in Debatten zitiert. Wenn all die eine Wohnung suchen würden, in Frankfurt organisiert wären, in einer Gewerkschaft oder in irgendeiner Organisation und zu einer Demo ginge, dann wäre Frankfurt für einen Tag blockiert. Weil wir reden hier über Tausende von Menschen, die halt in ihrer Unsichtbarkeit häufig, wenn es um die einzelnen Projekte und die einzelnen Problemlagen gehen, stimmenlos bleiben, ne, und nicht bedacht werden, schlicht weil die Organisation dahinter fehlt, ihnen eine Stimme zu geben.
Ja.
Themenwechsel auf die letzte Ebene, die mir wichtig ist. Wenn ich mit einem journalistischen Schwergewicht reden darf, dann möchte ich natürlich eine Problemlage diskutieren, die uns häufig in der Wohnungswirtschaft begegnet und vielen von unseren Zuhörern auch schon begegnet ist. Das ist die alte, schwerbehinderte Frau auf der 12. Etage bei dem kaputten Aufzug. Also die Geschichten, die passieren im Leben eines Gebäudes, eines Quartiers und eines Wohngebiets, die dann ganz schnell, weil sie so emotional sind, weil sie eine intrinsische Tragik haben und weil sie auch an so vielen Stellen bedauernswert sind, dann aber ganz schnell auch zu einem Fünfspalter auf 30 Zentimeter mit Foto generiert werden. Also häufig erlebe ich, und vielleicht sehen Sie es anders, deswegen eine für mich ganz interessante Überlegung in unserem Gespräch, dass Wohnungswirtschaft auch gerne gebasht wird, weil es ist natürlich das große anonyme Unternehmen, was den großen Wohnungsbestand, mit dem sie so viel Geld verdient, so behandelt, dass am Ende Menschen dann den Aufzug nicht nutzen können oder nehmen sie, was sie wollen, die Heizung ausfällt und zwei Tage kein warmes Wasser da ist. Das ist ein Reflex, den sehen die in Deutschland Land auf und Land ab. Ist das eine Art des Journalismus, an den wir uns einfach gewöhnen müssen? Oder würden Sie sagen, ja gut, das ist halt ein Teil der Wahrheit und Bericht ist Bericht und wenn er stimmt, dann stimmt er?
Ich weiß gar nicht, ob es ein neues Phänomen ist. Also ich glaube, das hat's in der Form schon immer gegeben, weil Sie, wie Sie sagen, das sind emotionale Geschichten und Journalismus funktioniert auch über Emotionalisierung. Wenn wir nur reine Nachrichten vermitteln würden, hätten wir nicht so viele Leser. Das muss man auch sagen. Und insofern gibt es auch ein Interesse daran, auch Geschichten zu erzählen, die auch nicht nur den Verstand, sondern auch das Herz ansprechen. Und ich habe nichts dagegen, sowas zu machen, aber ich hätte den Anspruch zu sagen, wenn wir so eine Geschichte machen, dann muss sie auch einen über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben. Mhm. Wenn ich jetzt, um bei diesem Aufzugbeispiel zu haben, bleiben, wenn das jetzt ein Einzelfall ist, dann ist das ärgerlich und es ist dann aber wahrscheinlich dann eine Geschichte, wenn sich rausstellt, okay, der Eigentümer, der Vermieter reagiert nicht und sowas. Diese Fälle gibt's ja auch. Das kann eine Geschichte sein. Oder man kann darin eine Problematik erklären. Zum Beispiel, dass man Gebäude aus den 60er Jahren halt einen Instandhaltungsrückstand haben. Und wenn da der Aufzug ausfällt, gibt's keine Ersatzteile mehr oder sowas. Man kann diese Problematik dann auch erzählen anhand dieses Einzelfalls. Dann halte ich, glaube ich, haben auch solche Geschichten durchaus ihre Berechtigung, weil sie ja auch ein Problem erklären und auch schildern, das hat durchaus auch Relevanz jetzt über den Einzelfall hinaus. Das wäre mein Anspruch. Ich weiß, dass es in der Berichterstattung nicht immer so der Fall ist. Ich habe auch schon Berichte gelesen, wo ich dann sage, naja, diese Probleme möchte ich auch gerne haben, verstehe ich jetzt nicht, warum man das so ausbreiten muss. Aber gut, da tickt auch jede Redaktion anders.
Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Mohr. Jede Redaktion tickt anders und jedes Wohnungsunternehmen, jeder Bauträger, jedes Immobilienhaus tickt ein Stück weit anders. Was uns verbindet, ist uns beide persönlich, dass wir mit großer Leidenschaft unsere Aufgaben vollziehen. Von daher danke für die Leidenschaft, die Sie in den immobilienwirtschaftlichen Journalismus hier im Südhessischen und natürlich auch darüber hinaus mit reinbringen. War ein tolles Gespräch. Vielleicht hören wir uns, wenn irgendwann ein besonderes journalistisches Thema wieder durch Deutschland zieht, wieder und bewerten das zusammen. Ich würde mich freuen, aber jetzt erstmal danke für Ihren Besuch bei uns.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Das war Wohngefühl, ein Podcast der GWH Immobilienholding. Abonnieren Sie den Kanal und empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns in die Kommentare. Und wenn Sie mögen, hören wir uns kommenden Dienstag wieder.